Ja, aber zu unserem Predigtthema von heute. Ja, der Dankbarkeit. Danke für Beruf und Berufung. Also ich habe mir das nicht ausgesucht. Ihr habt euch das ausgesucht. Und Klaus Haubold hat mich eben gefragt, ob ich bereit wäre, darüber zu sprechen. Und ich habe gesagt, na ja, wenn man 37 Jahre berufstätig ist, kann man ja vielleicht auch das eine oder andere dazu sagen. Aber ich warne euch vor, das geht nicht in 30 Minuten. Und deswegen möchte ich eigentlich auch versuchen, euch 3x3 Dinge mitzugeben, nämlich 3 Bibelverse, 3 Bilder und 3 Symbole. Und der Leitgedanke dieses Jahr der Dankbarkeit ist ja, dass wir uns sagen lassen, auch vom Neuen Testament, so wie es 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, seid dankbar in allen Dingen und wacht in ihm mit Danksagung, werdet nicht müde, Gott zu danken. Ja, und das beim Thema Beruf und Berufung. Wenn ich jetzt das Mikro nochmal kriegen würde und würde hier durch die Reihen gehen, dann würde ich euch jetzt fragen, kannst du das im Moment? Kannst du in deiner aktuellen Lebens- und beruflichen Situation das unterschreiben, dankbar zu sein in allen Dingen? Einige nicken, das freut mich sehr. Aber vielleicht gehörst du auch zu den 3 Millionen Arbeitslosen, die keine Stelle bekommen zurzeit. Oder du bist wegen eines Burnouts krank geschrieben und kannst nicht absehen, wann du wieder leistungsfähig bist. Vielleicht bist du auch wegen Berufsunfähigkeit ausgemustert worden. Wir haben eben die Bundeswehr zitiert, daher gibt es ja diesen Begriff. Oder du gehörst zu denen, die am Ende ihrer Schulzeit keine Idee haben, was sie mal machen wollen. Wir haben ja durch die G8 mittlerweile Abiturienten, die sind erst 17, wenn sie diese Frage beantworten sollen. Was soll ich lernen, was soll ich studieren? Oder du hast deine Ausbildung sogar beendet, aber findest keine Stelle im Arbeitsmarkt. Oder es gibt für den Beruf, den du mal ergriffen hast, gar kein Angebot mehr, weil sich die Dinge verändert haben. Vielleicht hast du auch wegen einer Behinderung Ablehnung bekommen. Oder du bist im Ruhestand und kannst nicht davon leben und musst weiterarbeiten. Oder das Umgekehrte, du wurdest quasi gezwungen, in den Vorruhestand zu gehen, obwohl du noch arbeiten möchtest. Es gibt auch Berufe, die haben eine Altersgrenze. Oder du hast zugunsten der Familie und wegen der Kindererziehung deinen Beruf ruhen lassen und findest jetzt nicht wieder hinein in den Arbeitsmarkt, weil er sich verändert hat. Und ich glaube, viele von uns hier könnten diese Liste fortsetzen mit ihrer eigenen Erfahrung. Seid dankbar in allen Dingen. Die Frage, die sich hier gerade für uns Christen stellt, ist oft die, hat Gott mich nicht richtig geführt oder hat er mir vielleicht sogar seinen Segen entzogen? Wenn du keine Karriere machst oder als Unternehmer nicht erfolgreich bist. Es werden vielleicht sogar Stimmen laut, die sagen, du musst irgendwas ausgefressen haben, deswegen gelingt dir das nicht. Viele Fragen können hier laut werden. Aber in dieser Lebenssituation Grund zur Dankbarkeit zu finden, das ist schwer. Aber kann es dennoch sein, dass du heute und hier an den Punkt in deinem Leben kommst und dankbar sein kannst oder lernst, dankbar zu sein für die Situation, in der du gerade bist? Obwohl sie nach den Maßstäben dieser Welt nicht nach Erfolg und Segen aussieht. Deswegen möchte ich anhand von 3 Bibelstellen mit Hilfe von 3 Bildern und von diesen 3 Symbolen ja gemeinsam mit dir, mit euch eine Perspektive, eine neue Perspektive zur Dankbarkeit finden und auch vielleicht zu einer ganz anderen Sichtweise Beruf und Berufung, die ja dir in deinem Leben helfen. Ich bin am Anfang ja angesprochen worden, dass es schön ist, dass wir mal über dieses Thema reden. Aber was wir heute nicht leisten können, ist eine Blaupause für Beruf und Berufung abzuliefern, sondern zu verstehen, dass das ein Weg ist, den jeder von uns selbst gehen muss. Jetzt könnten wir uns ganz viele Lebensbilder aus unserer Gesellschaft suchen, aber die Bibel liefert uns von Anfang der Bibel an Lebensbilder, wo wir nachvollziehen können, wie das Leben mit Gott und mit dem Thema Beruf und Berufung aussieht. Und das vollständigste und kompakteste Bild steht sogar auf den ersten Seiten der Bibel. Ich kann jetzt gar nicht einladen, dazu mitzulesen, weil das würde zu lange dauern. Ich rede nämlich von 1. Mose 37 bis 47, nämlich von der Geschichte, die uns über Josef überliefert wird. Diese 10 Kapitel, es sind eigentlich 11, aber ein Kapitel ist einem anderen Thema gewidmet, zeigen uns eine komplette Lebensgeschichte, die sogar eingewoben ist in ein komplettes, ja man könnte es sagen, volkswirtschaftliches Geschehen. Aber ich möchte ganz kurz zusammenfassen und mich nur auf diesen Aspekt Berufung und Berufung konzentrieren. Josef ist 17 Jahre alt und der 11. Sohn von Jakob. Durch den Umstand, dass Jakob 4 Frauen hatte und Josef der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau war, könnte Jakob auf die Idee kommen, Josef das Erstgeburtsrecht zu übertragen. Das befürchteten jedenfalls die 10 älteren Brüder. Tatsächlich war Josef einer der Lieblingssöhne. Und dies dokumentierte Jakob noch damit, dass er Josef einen besonders wertvollen und bunten Rock nähen ließ, den Josef dann auch stolz trug. Josef hatte zudem noch eine besondere Begabung. Er träumte und konnte die Träume am nächsten Tag auch noch erzählen. Und wir werden später erfahren, dass er sie sogar deuten konnte. 2 Träume hatten nun mit seiner Familie zu tun. Und im ersten Traum verneigen sich seine 11 Brüder vor ihm. Und im zweiten Traum sogar auch noch seine Eltern. Zu dumm, dass Josef diese Träume auch noch allen erzählte. Während seines Praktikums in der Firma seines Vaters nutzten dann die 10 älteren Brüder, um eine Gelegenheit zu nutzen, ihn zu beseitigen. Sie verkauften ihn in die Sklaverei, was damals üblich war, und erzählten dem Vater, dass ein wildes Tier ihn getötet hätte. In der Sklaverei angekommen, wird er von einem wohlhabenden Mann erworben, der auch noch der Finanzminister des Landes ist. In diesem Haushalt macht Josef seine Sache sehr gut und kann eine Ausbildung zum Verwalter und später sogar zum Manager durchlaufen, vermutlich von einem Landgut, wie es damals üblich war. Durch eine Intrige wird er schwer beschuldigt und infolgedessen ins Gefängnis geworfen, und zwar schuldlos, aber auch ohne Aussicht, jemals wieder das Tageslicht zu sehen. Aber auch hier tut Josef sein Bestes und wird bei dem Aufsehern beliebt und bekommt gehobene Aufgaben. Hier kann er auch seine Begabung des Traumdeutens einsetzen und 2 Mitgefangenen ihre Zukunft schildern. Mit der Bitte, ihn nicht zu vergessen, verlassen die beiden das Gefängnis. Der eine wird rehabilitiert und der andere zum Tode verurteilt, so wie Josef es aus den Träumen der beiden gedeutet hatte. Leider hat ihn der rehabilitierte Gefangene doch vergessen und so saß Josef 2 weitere Jahre unschuldig im Gefängnis. Bis der König des Landes fürchterliche Träume bekam, die ständig wiederkehrten. Es fand sich niemand, der die Träume deuten konnte, und da erinnerte sich der rehabilitierte Mitgefangene endlich an Josef. So kam Josef in die Nähe des Königs und konnte seine Begabung einsetzen und seine Klugheit, wir würden heute sagen, und seine Ausbildung, die er durchlaufen hat, zum Manager eines Landgutes und Oberaufseher eines Gefängnisses. Nach Deutung des Traums und dem Vorschlag, wie die Not für das Land abzuwenden sei, bekam Josef den Job. Einen neuen Namen, ein eigenes Landgut, eine Frau und konnte mindestens 14 Jahre als Finanz- und Wirtschaftsminister das Land regieren. Er war nach dem König das höchste Staatsoberhaupt. Für uns wäre das heute nicht so erfreulich, aber er führte eine Vermögenssteuer von 20% ein und organisierte eine ausgeklügelte Lagerhaltung. In der Notzeit organisierte er einen klugen Verbrauch und nutzte die Inflation, um dafür zu sorgen, dass jeder nur das verbrauchte, was er zum Leben nötig hatte. Am Ende hatte er nicht nur das Volk gerettet, für das er tätig war, sondern auch alle Nachbarvölker und sein eigenes Volk der Hebräer. Er hatte aber auch seinen Chef unendlich reich gemacht, denn alles Land und alle Güter gehörten nun dem König und alle Untertanen waren Leibeigene. Das konnte natürlich nicht so bleiben und so hat er dann wiederum eine Reform durchgeführt und es blieb lediglich bei den 20% Vermögensteuer. Zu diesem Zeitpunkt muss Josef etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er konnte das Erreichte noch 70 Jahre genießen und starb im Alter von 110 Jahren. Soweit die 10 Kapitel im Zeitraffer. Das ist für mich, ne, das Wasser. Ja, betrachten wir diese Geschichte vom Ende her, so sehen wir eine Bilderbuchkarriere. Aber tauchen wir in die Lebensgeschichte ein, dann ist sie voller dunkler Stunden. 17 Jahre Kinder- und Jugendzeit im Wohlstand. Praktikum und Ausbildung im elterlichen Betrieb. Verrat und Verschleppung. Sklaverei. Ausbildung zum Verwalter. Beförderung zum Manager eines Landguts. Intrige gegen ihn. Unschuldig verurteilt. Gefängnisaufenthalt von mindestens 3 Jahren. Ausbildung zum Oberaufseher des Gefängnisses. Befreiung. Aufstieg zum höchsten Amt im Staat, Wirtschafts- und Finanzminister, 7 fette Jahre, 7 Jahre Krisenmanagement, 70 Jahre Aufgabe und Erfüllung und Ruhestand. War für Josef da immer Grund zur Dankbarkeit? Ich denke nicht. Aber Wir erfahren, dass Josef durchgehalten hat. Und wir erfahren, dass Josef sich an Gott gehalten hat. Das hat ihm nicht immer gut getan. Aber am Ende wuchs ihm daraus der Segen Gottes, nämlich der Bestimmung entsprechend zu leben, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Er selbst, und das ist eine Bibelstelle, die mitschreiben oder die ihr euch auch gerne merken könnt, 1. Mose 50, Vers 20. Das ist vielleicht hilfreich, wenn es einmal wirklich schlecht geht, wenn ihr das lest. Ihr, und hier meint er seine Brüder und Verräter, gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das war seine Berufung. Das war seine Lebensaufgabe. Das war das Bild, was Gott von ihm hatte. Und das war auch der Grund, warum er mit 17 Jahren diese Träume träumen sollte. Aber was kannst du, was kann ich jetzt daraus für mein Leben lernen? Wie wird einmal mein Lebensbild aussehen, wenn ich zurückblicke? Oder besser noch, was sieht Gott in meinem Leben jetzt schon, was gut für mich und andere ist? Und da komme ich zu den Bildern und bitte das erste einzublenden. Ich hatte eigentlich den Vorschlag gemacht, dass wir heute schon mal ein Weihnachtslied singen. Ich meine, die Lebkuchen sind ja auch schon seit August in den Regalen. Das Peter Strauch einmal gedichtet hat. Und da ist die erste Strophe folgende. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. All das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Wenn wir die Maßstäbe unserer Gesellschaft an Berufswahl und berufliche Entwicklung ansetzen, geht es immer um ein Ziel. Karriere machen, Aufstieg, Erfolg, immer schneller, höher, weiter. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist sogar darauf aufgebaut. Wie steigern wir gemeinsam das Bruttosozialprodukt? Heute reden wir über das Bruttoinlandsprodukt. Und wie es scheint, Steigerung um jeden Preis. Kann das das Ziel für einen Christen sein? Mindestens, wenn man keine andere Berufung, zum Beispiel in eine soziale Aufgabe oder in den vollzeitlichen Dienst hat? Woher kommt hier die Motivation? Sie kommt von außen. Karriere, Einfluss, Macht, Geld, Statussymbole sind Dinge, die man tut, um anderen zu imponieren. Wie sehen mich meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld? Kommt es darauf an, wie viele Todesanzeigen am Ende meines Lebens über mich veröffentlicht werden? Ich weiß nicht, wer die Tageszeitung liest, aber so am Wochenende kommt schon mal vor, dass im Generalanzeiger zwei ganze Seiten mit einer einzigen Person oder dessen Todesanzeigen gepflastert ist. Dann wird Beruf und Karriere zum Ersatzgott. Und was ist, wenn die Karriereleiter einen Knick bekommt? Wenn es Rückschläge gibt? Zurzeit haben wir die höchste Anzahl von Selbstmorden in der Finanzdienstleistungsbranche oder in der Telekommunikationsbranche, vor allen Dingen in Frankreich, die besonderen Erfolgsdruck haben. Und ich weiß nicht, ob jemand für VW, Audi, Skoda oder Seat arbeitet, der heute hier ist. Also ich bitte euch, bleibt standhaft. Was gibt die Bibel eigentlich für Gründe für Berufstätigkeit? Und ich habe da drei grobe Unterschiede gefunden, die wir vielleicht aufeinander aufbauen könnten. Zunächst ist da, so wie Paulus es ziemlich deutlich sagt, der Grund für Berufstätigkeit, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Hier ist grundsätzlich die Aufgabe und auch die Würde des Menschen verankert, dass jeder für seinen Lebensunterhalt selbst sorgen kann und soll. Die Tätigkeit oder der Beruf sollte dann den moralischen Maßstäben der Bibel entsprechen. Man sollte also nicht Dinge tun müssen, die wider Gottes Gebote sind. Einkommen, das nicht zum Leben gebraucht wird, sollte auch dazu dienen, die mit zu ernähren, die es nicht mehr selbst können. Alte, Kranke, Berufsunfähige. Ein zweiter Grund, der uns in der Bibel vorgestellt wird, ist die Möglichkeit, dass wir Berufe ausüben, die zu unseren Begabungen und Fähigkeiten, denen unsere Begabungen und Fähigkeiten entsprechen. Dazu hat Gott uns so unterschiedlich gemacht, damit wir uns in einer aufgaben- und arbeitsteiligen Welt gegenseitig helfen können. Wenn man auch vorübergehend mal Tätigkeiten ausüben oder annehmen muss, die dem nicht entsprechen, kann und darf das doch die Richtung der Berufsausbildung sein. Und drittens, und das sehen wir an dem Beispiel von Josef, Gott gibt uns besondere Aufträge oder Aufgaben und er beruft in besondere Stellungen hinein. Dann soll die Versorgung durch die Gemeinde gesichert werden, damit sich der vollzeitig Tätige auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Das war schon bei den Leviten so im Alten Testament, die den Priesterdienst für das Volk Israel versahen. Die Finanzierung erfolgte durch den Zehnten und auch im Neuen Testament kennen wir solche Regelungen. Ich habe lange überlegt, wie kann man das übertragen oder übernehmen für den Alltag, wenn es eben so ist, dass man sich im Moment nicht wohlfühlt. Und ich habe eine wunderschöne Karte gefunden, die auch jeder am Ausgang mitnehmen kann, die sozusagen für jeden Tag eine Gabe und Aufgabe Gottes für dich beschreibt. Also ihr müsst nicht alles machen, was hier auf dem Zettel steht, aber es ist ein Helfer dafür, sich zu überlegen, wenn ich diesen Tag schon von Gott geschenkt bekommen habe und kann nicht den Beruf so ausüben, wie ich mir das vorstelle, oder nicht berufstätig sein, dann hat Gott viele Gaben und Aufgaben für mich, die ja mich heute auf ihn ausrichten können. Und da steht zum Beispiel, lege alles Erleben gleich in Gottes Hände zurück, vertraue ihm in allen Dingen. Ihr könnt das nachher mitnehmen und wer mag, in seine Bibel legen oder in die Gebetsklatte, wenn ihr sowas habt. Was ist aber jetzt zu tun, wenn ich unterwegs bin, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Und da bitte ich mal, das zweite Bild einzublenden. Oft erlebe ich Christen so wie dieses Boot, die stehen still. Die haben sogar das Boot aus dem Wasser gezogen und warten. Und mein Großvater, der hat in der Methodistengemeinde auch Dienst getan, der hat immer gesagt an dieser Stelle, Gott kann nicht führen und lenken, wenn wir stillstehen, wenn das Boot im Hafen liegt. Ihr habt ja einige Hobbysegler hier, zumindest den Jürgen sehe ich. Ein Boot kann man nicht lenken, wenn es nicht in Bewegung ist. Dann kann man am Ruder drehen, da tut sich nicht viel. Nein, wir haben den Auftrag, aktiv zu sein. Aber wir haben eben in dem Lied gesungen, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn, dass es beides ist, dass ich mit Gott im Gespräch bin. Und deswegen sollten wir heute festhalten, wir haben von Gott zuerst einen Willen und einen Verstand bekommen, um eigene Entscheidungen zu treffen. Und er hat uns sein Wort gegeben, damit wir Orientierung haben. Gehen, also in Bewegung bleiben, müssen wir aber selbst. Ich rede nicht der Möglichkeit, rede nicht gegen die Möglichkeit, dass wir uns Auszeiten nehmen, dass wir Zeiten der Stille haben, wo wir ganz in die Ruhe gehen, so wie dieses Schiff. Aber dann bitte wieder zu Wasser lassen und in Bewegung sein. Paulus bietet uns im 12. Kapitel des Römerbriefes, und das ist der zweite Bibelvers, den ich euch mitgeben möchte, eine wunderbare Beschreibung einer Grundhaltung an. Er schreibt dann nämlich in Römer 12, 1 und 2, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei für euch der wahre Gottesdienst. Und im Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Hingabe an Gott und dieses mit ihm im Gespräch bleiben führt dazu, dass wir unterwegs sein können und erfahren, wo Korrekturen und Richtungsänderungen notwendig sind. So können wir aber auch Stürme, Gegenwind und Schiffbruch ertragen und wir wissen, wir sind in seiner Hand und er kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Viele Lebensgeschichten, nicht nur die von Josef, zeigen das sehr deutlich. Ich denke an Jona, der ja nach Ninive sollte und dann genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist. Aber gerade an Josef und seiner Geschichte wissen wir, dass nicht alles glatt laufen wird, aber dass Gott aus diesen Dingen Gutes erwachsen lassen kann. Und darum möchte ich euch mit einem weiteren Symbol, das ist übrigens ein Geschenk meiner Frau zum Einzug in das Büro, das wir vor 6 Jahren bezogen haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Könnt ihr es sehen? Ja, wir dürfen wünschen, wir dürfen träumen und wir dürfen es tun. Oft erlebe ich Christen, die nichts tun, weil sie unsicher sind. Aber in dieser Zeit sind wir auch aufgefordert, unterwegs zu sein. Und Gott zeigt in der Geschichte von Josef, dass es sogar möglich ist, dass wir eigene Wünsche und eigene Träume haben können. Und deswegen möchte ich euch das dritte Bild mitgeben. Das hält hier nicht. Ja, erstaunlicher Satz. Werde der Held deiner Geschichte. Was kannst du jetzt konkret in deiner Situation tun? Zum einen lade ich dich ein, verändere deine Blickrichtung auf Gott und was er schon in deinem Leben getan hat. Das heißt, schau mal zurück. Ja, schreib vielleicht mal eine Lebensbilanz, schreib einen Lebenslauf und danke ihm dafür, auch wenn es sich im Moment nicht gut anfühlt. Und dann nimm deine berufliche Laufbahn in deine eigene Hand. Werde sozusagen der Held oder die Heldin deiner eigenen Geschichte. Nicht in dem Sinne, dass du nicht mit Gott unterwegs bist, sondern in dem Sinne, dass du dir von Gott sagen lässt, wie es weitergeht, dass du das im Gespräch mit ihm tust. Ein Freund von uns, Rainer Welde, hat dazu ein Buch geschrieben, das mit diesem Titel Werde der Held deiner Geschichte überschrieben ist, das wie ein Drehbuch aufgebaut ist. Und ich kann sehr empfehlen, das zu lesen. Ich weiß nicht, ob es hier schon am Büchertisch zu haben ist. Und dann fang bitte an zu träumen. Träume dein Leben und lebe deinen Traum. Schau dir das Beispiel von Josef an. Gott gab ihm zwei unterschiedliche Träume, die beide das Gleiche aussagten. Denen unter uns, für die das richtig ist, zu träumen, schickt Gott Träume. Auch damit wir in schwierigen Phasen daran festhalten und den Weg weitergehen. Und sei neugierig danach, welche Gaben und Fähigkeiten Gott in dich hineingelegt hat. Spüre ihnen regelrecht nach, indem du zum Beispiel, und jetzt muss ich das einfach aufzählen, ich könnte es natürlich noch ausführen, aber schau dir einfach mal deine Familie an. Wir haben mal Gelegenheit gehabt, ein Seminar zu besuchen, da wurden wir aufgefordert, ich glaube 2 Stunden lang nur über familiäres Erbe nachzudenken. Also was haben denn die Eltern für Beruf gehabt? Der Joachim hat eben die Kinder gefragt. Was haben die Großeltern gemacht? Wie waren die Großeltern? Wie viel wissen wir darüber? Und was könnte uns dann für Hinweise daraus erwachsen, was es mit uns zu tun hat? Nimm einen Gabentestteil, ich weiß nicht, ob das hier in der Gemeinde schon mal gemacht wurde, oder nutze das DISC-Profil oder Ähnliches, um mehr über dich selbst zu erfahren. Ich habe euch dafür ein weiteres Symbol mitgebracht und auch jemand, der das symbolisch überreicht. Kam gestern in unsere Familie nochmal zum Vorschein. Eine Walnuss. Eigentlich müsste ich hier an dieser Stelle verzweigen und wir würden mal einen Moment lang über Hirnforschung nachdenken und das, was wir wissen können über uns. Aber es ist nicht für jeden so angenehm, ein Gehirn zu sehen. Deswegen gebe ich euch ein Symbol mit. Und das könnt ihr auch nachher am Ausgang mitnehmen und in die Tasche tun. Ich möchte damit 3 Dinge symbolisieren. Das eine, dass ihr wisst und euch erinnert, Gott hat euch Gaben gegeben und Fähigkeiten. Das zweite ist, dass wir eine rechte und eine linke Gehirnhälfte haben. Und die sind bitte bei uns sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einmal durch Gene, durch Dinge, die unveränderlich sind, aber auch durch Dinge, die wir durch Ausbildung, durch Training verändern können. Die rechte Gehirnhälfte ist für das ganzheitliche Wahrnehmen da, die ist für die Kunst, für die Kreativität da, wird oft den Frauen zugeordnet. Aber ihr Männer habt bitte auch eine rechte Gehirnhälfte. Bei der linken Gehirnhälfte geht es um Details, geht es um Einzelheiten. Das ist so der Mathematiker in uns, der Buchhalter, der alles genau wissen will. Und das Entscheidende ist, dass ihr erkennt, wo sind eure Begabungen, wo sind diese Dinge vernetzt in euch. Und ihr könnt sie verbessern, ihr könnt daran arbeiten. Und das Dritte ist, dass ihr wirklich die Freiheit habt, mit Gott im Gespräch zu sein, zu fragen, sind diese Begabungen, sind die Fähigkeiten, die ich über mich erfahre, Anlass, über meinen Beruf und meine Berufung neu nachzudenken? Oder sie in dem, was ich tue, zu verstärken. Ja, sprecht darüber, sprecht mit anderen, die euch gut kennen und einschätzen können. Und was sehr modern wird, aber auch sehr wichtig ist, sucht ihr Mentoren, sucht ihr Menschen mit Erfahrungen, die helfen können, ja, das, was du bisher über dich denkst, erfahren hast, über den Beruf, den du ergreifen willst, vielleicht aus ihrer Erfahrung was dazu sagen. Und da richte ich meine Bitte an die Älteren unter uns, die ja schon viel Erfahrung haben, gebt auch zu erkennen, dass ihr bereit seid, den Jüngeren als Mentoren zur Verfügung zu stehen. Und da kann ein Ruhestand nochmal sehr unruhig werden, aber vielleicht auch sehr erfüllend. Dann lest Lebensgeschichten. Es ist eins meiner Hobbys, zu denen ich leider sehr wenig Zeit habe, aber fast in jedem Urlaub erreicht mich eine Lebensgeschichte, der ich dann nachgehe und lernt daraus. Biografien, es sind so wunderbare Werke entstanden über Bonhoeffer, über Wilberforce, aber auch über Menschen aus dem säkularen Bereich, die man sich mal anschauen kann und wo man lernen kann, wie haben die denn ihr Leben gemeistert. Und dann entsteht etwas Wunderbares, das sich mit diesem dreifachen Wunsch verbinden lässt. Dann kannst du auch auf dein Herz hören. Denn wenn dein Herz vor Gott ist und du mit Gott diesen Weg gehst, dann wird dir Gott auch Impulse in dein Herz geben, denen du trauen kannst. Und dann verschwinden Unsicherheiten und du kannst die Reise beginnen oder einen Schritt weitergehen. Und dann, wenn es irgendwie machbar ist, such dir Gefährten. Such dir Menschen, die mit dir unterwegs sind. Ich habe es eben bei der Vorbemerkung zum Hauskreis gesagt. Denn es wird stürmisch. Und wir gucken nochmal auf Josef, der ja keine Ahnung hatte, was diese Träume mal auslösen würden. Und ich glaube, auch in vielen dunklen Stunden sich gefragt hat, was soll das? Wieso mutet mir Gott das zu? Und wir haben die Garantie, dass es Stürme geben wird. Ich lenke euren Blick gerne auf Matthäus 24, aber auch auf andere Stellen in der Bibel. Es wird nicht leicht, aber er ist da, Gott ist da. Und darum möchte ich hier die dritte Stelle mitgeben. Die steht in Römer 11, Vers 29. Da heißt es von Paulus zusammengefasst, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wer in den Textzusammenhang guckt, der wird schnell sagen, ja, das ist aber anders gemeint. Da geht es um die Gnade, die wir bekommen. Und das ist auch ganz wesentlich, denn das ist ja das Erste, was wir von ihm mitbekommen, dass wir befreit sind von den Dingen, die uns ja in die Unfreiheit führen, von Sünde, von Dingen, die uns verführen. Wir dürfen zuerst diese Freiheit haben. Aber dann ist da auch von Fähigkeiten, von Begabungen die Rede, die er uns gibt, um dann ein Leben in dieser neu gewonnenen Freiheit für ihn zu leben. Und dann hat Gott einen Blick für dein Leben und du darfst dieses Bild, was er von dir hat, immer mehr kennenlernen. Und das wünsche ich dir. Ich möchte deswegen mit einem Zitat enden und das ist das letzte Bild auf der Folie. Kurioserweise von einem Orden geschrieben, aber hier eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was wir über Josef erfahren. Die Wege Gottes kann man meistens erst hinterher als richtig erkennen, aber vorher kann man ihn anbeten, dass er immer recht führt. Und darauf kommt es an. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen oder euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, hier heute Morgen zu stehen. Dass wir das Vorrecht haben, dich zu kennen und dass wir wissen, dass du uns kennst. Danke, dass wir das Jahr der Dankbarkeit begonnen haben, um ja, dir nochmal neue Gelegenheit zu geben, uns hineinzuführen in diese Dankbarkeit über alles das, was du schon getan hast. Und vergib, wenn wir ja ungeduldig, unzufrieden sind und das alles wegwischen, als ob es nie gewesen wäre. Du hast uns schon bis heute an diesen Punkt geführt, auch wenn wir es nicht wahrgenommen haben. Und das ist meine Bitte für jeden von uns heute, dass wir einsteigen können in diesen Lebensweg, in diese Lebensreise, ja, die du gestaltest, wo du vorangehst und wo du mitten unter uns bist. Und darum bitte ich dich, dass wir diese Symbole, diese Gedanken, diese Verse und das Lebensbild von Josef nutzen können, um dir neu Vertrauen zu schenken, um darauf zu vertrauen, dass du es gut machen wirst. Ja, und so gib jedem einen Hinweis, wie er den nächsten Schritt gehen kann, wie er sich vorbereiten kann, wie er sich Menschen suchen kann, die ihn dabei begleiten. Und lass die Symbole fortwirken, dass sie uns erinnern. Du bist da, du gehst voran und du fängst uns auch auf, wenn wir fallen. Danke dafür und begabe jeden mit einem neuen Bild für sein Leben und dass er die Schritte tun kann, die du ihnen führst. Danke dafür. Segne uns, segne die Gemeinde, segne jeden Einzelnen. Amen.